Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Corona-Ausbrüchen bei Tönnies und anderen großen Schlachtbetrieben wird der Druck auf die Branche stärker. Landwirtschaftsministerin Klöckner stellte nach einem Treffen zur Zukunft des Fleischmarktes Gesetzesinitiativen in Aussicht, um Billigproduktion und Dumpingpreise zu unterbinden und die Tierhaltung zu verbessern. Sie sprach von einer Systemfrage. Tierschützer und Opposition kritisierten, Klöckner bleibe zu unkonkret und gehe mit ihren Ankündigungen nicht weit genug.
Wie kommt das Schwein auf den Teller? Die komplette Produktionskette, Landwirte, Schlachter, Händler und Verbrauchervertreter waren geladen zum eilig einberufenen Branchentreffen von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Ein Kompromiss soll her. Faire Löhne in der Fleischindustrie und das Fleisch im Supermarkt, weder Luxusgut noch Billigware. Besonders im Blick dabei der Preis.
Es wird in Deutschland mit Dumpingpreisen, mit Niedrigstpreisen, mit Sonderangeboten bei Fleisch und Wurst versucht, Verbraucherinnen und Verbraucher in den Handel zu locken.
Um solche Methoden zu verhindern, will man jetzt prüfen, ob sich ein ethisch vertretbarer Preis gesetzlich festlegen lässt. Außerdem, das bestehende Verbot, unterhalb des Produktionspreises zu verkaufen, soll möglicherweise verschärft werden. Es werde keine zweite Chance für die Branche geben, betonte Klöckner. Deswegen wollen die Ministerinnen auch die Situation von Landwirten und Schlachtern verbessern, insbesondere falls die Corona-Lage noch länger andauert.
Wir werden hier auch Förderungen verbessern, damit eben regionaler tatsächlich auch geschlachtet werden kann.
Außerdem sollen Landwirte dabei unterstützt werden, die Ställe artgerechter zu bauen.
Deswegen sind wir drei fest davon überzeugt, dass wir an einer Tierwohlabgabe, Tierwohlumlage, wie wir sie letztlich auch nennen wollen, nicht vorbeikommen.
Denkbar ist etwa ein Preisaufschlag für die Verbraucher von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Dafür, so Klöckner, sei aber ein überparteilicher Konsens nötig. Konkrete Beschlüsse gab es heute nicht. Nur das Eingeständnis, dass ein Weitermachen wie bisher nicht mehr denkbar ist. Im September soll es weitere Gespräche geben.
Bund und Länder haben sich auf eine gemeinsame Linie bei Reisebeschränkungen für Bürger aus Corona-Risikogebieten verständigt. Es geht um Reisende aus Regionen, wo innerhalb von 7 Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Betroffenen dürfen nur dann in Hotels oder Ferienwohnungen untergebracht werden, wenn ihnen ein ärztliches Attest bescheinigt, dass sie Corona-frei sind. Hintergrund der Entscheidung ist der Corona-Ausbruch beim Tönnies-Konzern. Mehrere Bundesländer hatten danach im Alleingang Reisebeschränkungen für Bürger aus den betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt. In den USA sind binnen 24 Stunden fast 40.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind so viele gemeldete Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie. Betroffen sind inzwischen vor allem südliche Bundesstaaten wie Arizona, Texas oder Florida. Viele Experten machen in erster Linie die von der Regierung vorangetriebene Lockerung der Corona-Beschränkungen für die steigenden Fallzahlen verantwortlich.
Texas schlägt Alarm. Binnen eines Tages gab es allein in diesem Bundesstaat 6.000 neue Covid-19-Fälle. Viele Krankenhäuser sind mit ihren Kapazitäten am Limit. Angesichts der dramatischen Entwicklung setzt der Gouverneur die angekündigten Lockerungen aus. Wenn Sie nicht unbedingt raus müssen zur Arbeit oder zum Einkaufen, dann ist es das Beste, zu Hause zu bleiben. Schon seit Tagen spitzt sich die Infektionslage in den USA vielerorts zu. Zu den bisher mehr als 2,4 Millionen Infizierten kamen allein gestern 40.000 neue Fälle, ein trauriger Tagesrekord. Besonders betroffen der Süden, Kalifornien, Arizona, Texas und Florida, wo nun Bars und Kneipen teils wieder geschlossen werden. Besorgniserregend die Corona-Infektionen auf dem Land. Die Statistik zeigt, in vielen dünn besiedelten Gebieten steigen die Zahlen stärker als in Städten. Der um seine Wiederwahl kämpfende US-Präsident hat seine eigene Theorie zum Höchststand bei Neuinfektionen. Wir haben mehr Fälle, weil wir so toll testen. Wenn wir nicht testen würden, hätten wir keine Fälle. Doch sein Corona-Krisenstab präsentierte vor einer Stunde Zahlen, die belegen, in vielen Bundesstaaten steigt auch der Anteil der positiv Getesteten. Deshalb die Warnung. Wenn wir den Ausbruch nicht beenden, wird es irgendwann auch diejenigen treffen, die bisher nicht anfällig für die Ansteckung waren. Uns muss klar sein, wir sitzen alle im selben Boot, können dies nur gemeinsam besiegen. Danke. Die tatsächliche Infektionslage in den USA ist wohl noch dramatischer. Die Gesundheitsbehörde CDC fürchtet, dass es für jeden registrierten Fall 10 weitere gegeben hat. Das würde bedeuten, mindestens weitere 20 Millionen US-Bürger hätten sich schon mit dem Coronavirus infiziert.
Vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr reklamieren die Grünen einen politischen Führungsanspruch für sich. Die Parteichefs Baerbock und Habeck stellten heute den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vor. Die Grünen wollen sich künftig nicht mehr nur um Kernthemen wie Klimaschutz und Sozialpolitik kümmern, sondern die Debatte auch in Bereichen wie Bildung und Gesundheit vorantreiben.
Schluss mit dem Image der Ökopartei. Die Grünen können und wollen mehr. Das ist jedenfalls ihre Hauptbotschaft heute. In Umfragen liegen sie zwar deutlich hinter der Union, aber regelmäßig auf Platz 2. Entsprechend selbstbewusst präsentieren sie ihr Grundsatzprogramm.
Das ist für uns kein Selbstverbesserungsprogramm für uns, wo stehen wir eigentlich nach so einer Krise, sondern es ist ein Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für und mit dieser Gesellschaft untermauert.
Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem für alle fordern die Grünen etwa in ihrem Programmentwurf, weg vom reinen Profitdenken in Krankenhäusern. Oder einen Umbau des Bildungssystems mit maximal 20 Kindern pro Schulklasse. Veränderungen, die neuen Halt schaffen sollen, so das Motto.
Das Neue ist, dass wir diesen Gedanken Veränderung schafft Halt nicht nur bei den ökologischen Herausforderungen durchdeklinieren, da sind wir sowieso gut drin, sondern auch für das Gesundheitssystem, für das Bildungssystem, für das Sozialsystem. Es ist immer der gleiche Gedanke, wir müssen es umbauen, um es zu stabilisieren.
Das Programm sei auch eine Antwort auf die aus ihrer Sicht überholten Konzepte der Volksparteien. Es könne als Kampfansage an die CDU verstanden werden.
Sei es bei der Frage Recht auf Wohnen, sei es bei der Frage, lass uns diesen Privatisierungsgewinn, Maximierungswahn im Gesundheitswesen stoppen. Da sind wir ja, formulieren wir fundamental andere Positionen als die Union. Und darüber ringen wir jetzt in der Gesellschaft, wer für welchen Kurs die Mehrheit bekommt.
Das neue Grundsatzprogramm zeigt vor allem eins. Die Grünen wollen möglichst viele Wähler ansprechen, nicht nur ihre Stammklientel. Für ein Wahlprogramm oder gar ein Regierungsprogramm müssten sie aber konkreter werden. Auch auf die Gefahr hin, dass das dann nicht jedem gefällt.
In der AfD schwelt der Streit über die Parteimitgliedschaft des brandenburgischen Politikers Kalbitz weiter. Bei einer Vorstandssitzung in Suhl in Thüringen zeichnete sich ab, dass der Fall bis zur endgültigen Entscheidung des Bundesschiedsgerichts im Juli juristisch in der Schwebe bleibt. Kalbitz, der als ein Wortführer des nationalvölkischen Lagers in der AfD gilt, bekräftigte, er werde alle Mittel ausschöpfen, um in der Partei zu bleiben.
Ist er nun in der Partei oder ist er es nicht? Zumindest beim Treffen des AfD-Bundesvorstandes in Thüringen nahm der rechtsextremistische Andreas Kalbitz heute teil. Auch wenn das Parteischiedsgericht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios im Eilverfahren entschieden hatte, dass er kein AfD-Mitglied mehr ist. Zumindest bis es eine endgültige Entscheidung über seinen Verbleib in der Partei getroffen hat. Aber der Eilbeschluss wurde heute noch nicht zugestellt.
Ich warte natürlich mit Spannung auf das Urteil und hoffe sehr, dass hier juristische Erwägungen zählen und keine politischen und vor allem keine internen parteipolitischen Erwägungen. Aber natürlich gibt es einen rechtsstaatlichen Weg, auch gegebenenfalls gegen so ein Urteil vorzugehen. Und ich wiederhole das nochmal, ich werde alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen.
Kalbitz sieht das Landgericht Berlin auf seiner Seite. Das hatte ihn in einem Eilbeschluss vor einer Woche vorerst wieder zum AfD-Mitglied gemacht. Zivilgericht gegen Parteigericht. Juristisch eine verfahrene Lage. Co-Parteichef Meuthen hat eine klare Meinung.
Er sollte eine Entscheidung des Schiedsgerichts der Alternative für Deutschland, das er selber angerufen hat, dann auch respektieren. Das ist klar.
Die Causa Kalbitz selbst, bei der Sitzung heute steht sie nicht auf der Tagesordnung. Dafür beschließt der Parteivorstand mit knapper Mehrheit, ein Bußgeld wegen illegaler Parteispenden nun doch zu akzeptieren. Knapp 270.000 Euro. Eine Schweizer Firma hatte Meuthen im Wahlkampf mit Anzeigen und Plakaten unterstützt. Bisher sah Meuthen darin keine illegale Parteienfinanzierung. Ein Grund, die hohe Strafe nun doch zu akzeptieren? Die Partei will den Vorgang aus dem Wahljahr 2021 heraushalten.
Nach dem Zusammenbruch des DAX-Konzerns Wirecard gerät die deutsche Finanzaufsicht verstärkt unter Druck. Die EU-Kommission hat die europäische Kontrollbehörde ESMA eingeschaltet. Sie soll den Bilanzskandal bei dem Zahlungsdienstleister und mögliche Versäumnisse der Aufseher unter die Lupe nehmen. Die Bundesregierung zeigte sich ebenfalls alarmiert über die Vorgänge bei Wirecard. Auch sie will untersuchen, ob die Kontrollmechanismen der Aufsichtsbehörden unzureichend waren.
Wie hier in Essen sind heute Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof in mehreren Städten auf die Straße gegangen, um gegen die Schließung ihrer Filialen zu protestieren. Rund 6.000 Mitarbeiter des Warenhauskonzerns sollen deutschlandweit ihre Arbeitsplätze verlieren. Besonders betroffen mit insgesamt 22 Standorten ist Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Betriebsräte der entsprechenden Häuser zu einer Beratung über das weitere Vorgehen nach Dortmund eingeladen.
Der russische Starregisseur Serebrennikov ist zu 3 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht in Moskau hatte den auch in Deutschland bekannten Künstler der Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen. Kritiker bezeichneten das Verfahren als politischen Schauprozess gegen die liberale russische Kunstszene. Serebrennikov leitet in Moskau das bekannte Gogol-Zentrum. In seinen Aufführungen und Filmen übt er immer wieder Gesellschaftskritik.
Erleichterung vor dem Moskauer Gericht. Heute Nachmittag hat die Richterin das Strafmaß verkündet. 3 Jahre Haft auf Bewährung plus Geldstrafe. Viele hatten mit einem härteren Urteil gerechnet. 3 Jahre dauerte der Prozess gegen Kirill Serebrennikov, der in seinen Filmen und Inszenierungen gesellschaftskritische Themen anpackt. Der Vorwurf, als Leiter des Moskauer Gogol-Theaters soll er umgerechnet 1,6 Millionen Euro Fördergelder unterschlagen haben. Er sagt, es habe Probleme mit der Buchhaltung gegeben, aber eben keine Veruntreuung. Seine Unterstützer sprechen von einem konstruierten Vorwurf gegen einen unbequemen Kritiker. Es sei ein Angriff auf die liberalen Künstler in Russland. Ich bin gekommen, um meinen Lieblingsregisseur zu unterstützen, sagt die in Russland bekannte Schauspielerin Irina Starschenbaum. Es ist wichtig, ihn in einem absolut konstruierten Verfahren zu verteidigen. Serebrennikov ist auch als Regisseur in Deutschland bekannt. Hier Bilder seiner letzten Inszenierung, die Kamerone am Deutschen Theater in Berlin. Im März war Premiere. Vor der russischen Botschaft in Berlin demonstrierten heute Serebrennikovs deutsche Theaterkollegen, auch der Schauspieler Lars Eidinger.
Ich habe auch sehr viele Freunde in Russland, weil ich dort gearbeitet habe. Und ich weiß, wie froh die darum sind, dass es hier eine Aufmerksamkeit bekommt.
56.000 Unterschriften haben sie in Berlin für ihren Kollegen gesammelt. Doch der russische Botschafter war nicht zu sprechen.
Ein mildes Urteil, milder als viele es erwartet haben. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, vermuten manche, dass man Protestaktionen vermeiden wollte in einer Woche, in der die Russen gerade über ihre neue Verfassung abstimmen.
Erstmals hat mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer einen englischen Fußballclub zur Meisterschaft geführt. Dem FC Liverpool ist seit gestern Abend der Spitzenplatz in der Premier League sicher. Liverpool dominierte die laufende Saison deutlich mit 28 Siegen in 31 Spielen. Auf den Meistertitel mussten Verein und Fans jahrzehntelang warten.
Kurz nach dem Triumph kommen tausende Liverpool-Fans zum Stadion. 30 Jahre warten auf den Gewinn der Meisterschaft. Da spielen für die Fans Corona und Abstandsregeln keine Rolle mehr. Ich war 4, als wir das letzte Mal Meister waren. Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Die Meisterschaft ist das Ergebnis einer überragenden Saison. Zuletzt feierte das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp ein klares 4:0 über Crystal Palace und konnte im Hotel verfolgen, wie Konkurrent Manchester City gestern Abend verlor. Die 19. Meisterschaft war damit gewonnen.
Normalerweise hätte ich nach dem Spiel auch gestern Abend eine kleine Ansprache an die Spieler gehalten, aber war absolut nicht möglich. Sobald ich bestimmte Dinge angesprochen habe, selbst wenn ich drüber nachgedacht habe, habe ich schon angefangen zu flennen. So ist nicht so cool, aber war halt so.
Bei der nächtlichen Party der Mannschaft gab Jürgen Klopp dann den Stimmungsmacher. Er ist der erste deutsche Trainer, der die Premier League gewinnt. Aus einem mittelmäßigen Team hat er binnen 5 Jahren einen Champions-League-Sieger und nun auch einen englischen Meister geformt. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Danke, Klopp. Mit 23 Punkten Vorsprung ist Liverpool 7 Spieltage vor Saisonende nicht mehr einzuholen. So früh konnte noch kein Club in England die Meisterschaft feiern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. Juni.
Feuchte, warme bis heiße Luft strömt weiter nach Nordosten und sorgt für teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Teilweise noch heftige Schauer und Gewitter vom Südwesten bis in die Mitte sowie im Nordosten werden in der Nacht schwächer und weniger. Am Tag ist es im Nordosten lange sonnig, sonst Sonne, dicke Quellwolken, Schauer und Gewitter, die lokal unwetterartig ausfallen. In Ballungsräumen am Niederrhein und am Main in der Nacht tropische 20 bzw. 21 Grad, am Tag 33 bis 23 Grad. Am Sonntag neben Sonne, Schauer und Gewitter, im Südosten ab dem Nachmittag Gewitter mit Unwettergefahr. Am Montag regnet es an den Alpen länger, am Dienstag im Norden wechselhaftes Wetter, im Süden ist es freundlich.
Pina Atalay hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen. Der Preis fürs Billigfleisch. Wird der Fall Tönnies echte Konsequenzen für die Industrie haben? Und Zoff beim Netzausbau. Mittendrin im Funkloch-Drama von Nemsdorf-Göhrendorf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.